Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Der Fall Monika Maron, die Entscheidung des S. Fischer Verlags, sich von ihr zu trennen, schlägt hohe Wellen. Und wir wollen dazu die Meinung des früheren Verlegers Michael Krüger hören. Später wird der Lyriker Nico Bleutke zu Gast sein mit seinem neuen Band über Gedichte.
Es ist für mich akzeptabel, dass der Verlag sich daran stört. Für mich ist die Konsequenz nicht akzeptabel, weil ich das ganz unangemessen finde.
Monika Maron gestern exklusiv in unserem Programm. Das Thema beschäftigt, erregt die literarische Welt. Nach bald 40 Jahren trennt sich der S. Fischer Verlag von seiner Hausautorin. Und dass die Schriftstellerin ein Buch in einem rechtslastigen Verlag veröffentlicht hat, das war der letzte Anlass eines schon länger anhaltenden Disputs über die politischen Meinungen von Monika Maron. Über diese Entscheidung, diesen Fall, aber auch über die Rolle und die Verantwortung eines Verlags, wenn die Meinungen eben so auseinandergehen, wollen wir jetzt mit Michael Krüger diskutieren. Über Jahrzehnte hat er den Hansa-Verlag geführt. Guten Morgen, Herr Krüger.
Guten Morgen.
Duis Grünwein hat gestern hier im Deutschlandfunk Kultur in einer ersten Reaktion den Schritt des Fischer Verlags zutiefst irritierend und verstörend genannt. Wie haben Sie denn diese Nachricht aufgenommen?
Ja, ich habe zunächst gedacht, mein Gott, da muss schon eine lange Vorgeschichte existieren. Denn in all den Verlautbarungen, sowohl vom Verlag wie von Frau Maron, ist ja nie die Rede von einem Gespräch über unterschiedliche Meinungen. Es ist immer die Rede von irgendwelchen Agenten, denen mitgeteilt wurde oder man hat mir ausrichten lassen, ich sei untragbar. Das heißt ja, dass da gar nicht mehr miteinander gesprochen wurde. Und noch schlimmer, sie behauptet, die Verlagsleitung hat dann aber ein ganz und gar unpolitisches Manuskript von mir ungelesen abgelehnt mit der Botschaft, dieses nicht und auch kein anderes. Wenn das alles so stimmt, dann muss da ein großes Zerwürfnis gewesen sein, was weit über die etwas törichte Publikation in der sogenannten Exilreihe des Loschwitz-Verlages gewesen sein.
Der Essayband dort bei Susanne Dagen und dann eben auch noch im Vertrieb von Götz Kubitschek, dem Neurechten. Damit begründet ja der Verlag sozusagen politisch diese Entscheidung. Ist das für Sie nachvollziehbar, dass Fischer sagt, wir wollen in diesem Umfeld in keiner Weise auch nicht mittelbar gesehen werden?
Naja, es ist ein bisschen rechthaberisch gedacht, wenn alles so ist, wie es jetzt in der Zeitung steht. Es gab ja solche Fälle auch vorher. Erinnern Sie sich nur an den Fall Sarrazin, der ehemalige Berliner Wirtschaftssenator, der sich dann als Islamforscher betätigt hat und hat ein Manuskript abgegeben und der Penguin oder Random House oder DVA, die treten ja immer unter falschem Namen auf, hat sich geweigert, das zu publizieren. Und dann ging es darum, muss man die Vorschüsse zurückzahlen. Hier ist der Fall anders. Ein Verlag hat 40 Jahre lang mit Frau Maron zusammengearbeitet, hat 10 oder 12 Bücher von ihr verlegt, auch mit großem Erfolg, glaube ich. Und nun gibt es von ihr einige Äußerungen, wie die zum Verbot des Kopftuches bei Musliminnen. Das lehnt der Verlag ab. Wir möchten das nicht drucken, ganz offensichtlich. Also wird das in einem dieser rechten Verlage gedruckt und wird in einem noch rechteren Verlag vertrieben. Ich finde, da hätte ein Gespräch, glaube ich, Not getan. Denn jetzt zu sagen, einer 80-jährigen Schriftstellerin, damit möchten wir unsere Zusammenarbeit für immer und ewig beenden, das halte ich für höchst, sag ich mal, undiplomatisch und auch, wie Doris Grünbein gesagt hat, irritierend.
Können Sie sich denn, Michael Krüger, in Ihrer Zeit als Verleger an ähnliche Kontroversen mit Autorinnen erinnern?
Naja, es gibt immer den Fall, dass zum Beispiel Autoren, die auch Rezensenten sind, irgendwo einen Autor des gemeinsamen Verlages verreist und der betreffende Autor dann sagt, mit dem möchte ich nicht mehr in einem Verlag publiziert werden. Der Autor hat ja auch Rechte. Und nur in diesem Fall ist das eben doch etwas anderes. Es gibt immer wieder solche Fälle. Jeder weiß, dass Autoren auch Verlage wechseln, weil sie sich nicht mehr betreut fühlen. Und ich glaube, in diesem Fall ist etwas ganz Ähnliches passiert. Die Frau Maron, das kommt aus all diesen Äußerungen deutlich hervor, fühlte sich nicht mehr wirklich betreut, geliebt als Autorin. Und da ist also im Untergrund etwas, hat etwas gegärt und ist jetzt mit diesem Ding an die Oberfläche gekommen.
Nun wird diese Trennung ja auch als Prozess beschrieben, Herr Krüger, der sich über längere Zeit und nicht nur über auseinandergehende Meinungen, sondern auch über Romane, literarische Texte entwickelt hätte. Wie verhält man sich denn da als Verleger, wenn politische Themen jetzt literarisch werden? Im Fall von Maron waren das Romanfiguren, ja, die so Dispute und Dialoge über Migration, über Flüchtlinge, über den Islam geführt haben. Wie weit kann man dann noch ästhetisch diskutieren? Wann zieht man da als Verlag dann eine Grenze?
Naja, wer etwas älter ist oder so alt ist wie ich, erinnert sich natürlich noch an die Zeit um 68. Da wurden dauernd solche Geschichten laut, dass ein Autor sagte, ich möchte einen anarchistischen oder einen Text für die terroristischen Gruppen veröffentlichen. Ich bin ein Tupamaro und so weiter und so fort. Und andere Autoren oder der Verlag haben gesagt, nein, das können wir in unserem Verlag nicht publizieren. Wir hatten das also in politisch aufgeheizten Zeiten, muss es sowas auch geben. Und es muss auch Verlage geben, die sagen, wir möchten nichts damit zu tun haben. Aber in diesem Fall, wenn alles so wahr ist, ist es ja so, dass offenbar ein Manuskript abgelehnt, ein literarisches, ganz und gar unpolitisches Manuskript abgelehnt wurde, weil die Autorin abweichende Meinung geäußert hat, abweichend zu der allgemeinen Verlagslinie, was immer das sein mag. Der Verlagsvertrag sieht ja vor, dass der Verlag alles tun muss, um einem Manuskript zum Erfolg zu verhelfen, was immer das heißen mag. Aber der Verlag hat ja Pflichten. Und in gewisser Weise muss er sich mit dem Manuskript identifizieren, um es richtig vermarkten zu können. Dass der Loschwitz Verlag in seiner Reihe glücklich war, einen so guten Namen wie den von Frau Maron auf ein Manuskript drucken zu dürfen, kann man sich vorstellen. Dass dem Fischer Verlag es offensichtlich peinlich war, mit solchen Meinungen identifiziert zu werden, kann man sich auch vorstellen. Normalerweise und in friedlichen Zeiten setzt man sich dann hin und überlegt, wie man aus dem Schlamassel rauskommt. Aber hier ist ganz offensichtlich das Tischtuch so weit zerschnitten gewesen schon, dass das nun der letzte Tropfen war, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat.
Monika Maron ist verständlicherweise tief enttäuscht von ihrem Verlag, fühlt sich auch in ihrer Existenz bedroht, also nach 40 Jahren ihre literarische Heimat mit diesem Verlag zu verlieren. Was würden Sie denn, Michael Krüger, ihr jetzt sagen, wenn Sie sie treffen würden, ihr vielleicht
wenn
auch raten?
Wenn ich sie zufällig in der U-Bahn treffen würde, würde ich sagen, hören Sie mal, Sie müssen jetzt doch einen großen politischen Roman schreiben, in dem Sie nicht Meinungen verbreiten, sondern darstellen, wie es sich für Schriftsteller gehört. Jetzt schreiben Sie einen großen politischen Roman, den veröffentlichen Sie dann bei, weiß nicht, Hoffmann und Campe. Sie fordern, was Sie können, alle Ihre Rechte zurück. Sie kriegen für den großen politischen Roman den Büchnerpreis. Und dann haben Sie noch für die letzten Jahre Ihres Lebens, hoffentlich noch lange, einen großen Verlag und Ihre Bücher um sich herum. Ich glaube nicht, dass das nochmal was wird mit Fischer.
Der Fall Monika Maron und die Entscheidung ihres Verlags, sich von ihr zu trennen. Wir haben den früheren Verleger Michael Krüger dazu gehört. Vielen Dank, Herr Krüger, für dieses Gespräch und die Einschätzung.
Bitteschön.
Es geht bei uns hier um Deutschlandfunk Kultur um drei Fliegen und damit um das neue Buch von Nico Bleutke, das genauso heißt, eine Sammlung poetologischer Essays über seine Gedichte und sein Wesen als Lyriker. Nico Bleutke ist im Studio. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Stammhörer von Deutschlandfunk Kultur, die kennen Ihren Namen. Herr Bleutke, auch als Kritiker. Vor drei Tagen haben Sie uns hier in der Lesart den neuen Gedichtband von Seri Shadan analysiert und eingeordnet, dem ukrainischen Lyriker. Wie ist das eigentlich, auf die eigenen Gedichte zu schauen, die eigene Werkstatt zu durchmustern? Geht das gut zusammen, das kritische und das poetische Dasein?
Das geht gut. Ich habe das schon immer gemacht, dass ich, wenn ich an Gedichten gearbeitet habe, konnte ich darüber sehr viel weniger sagen als danach, weil ich eben nur diese Gedichtsprache hatte und habe dann in Gedichten, in Essays oft nachher reflektiert, was habe ich da eigentlich gemacht, um auch ein bisschen zu sehen, was kann ich bei den nächsten Gedichten, beim nächsten Gedichtband anders machen. Und die Kritikertätigkeit läuft eigentlich auch, seitdem ich das sozusagen beruflich mache, das sind ja fast 20 Jahre nebenher. Und mir macht es immer großen Spaß, in diesen Kritiken nicht nur mir die Dichterinnen und Dichter anzusehen, sondern auch, indem ich über diese Gedichte spreche, so quasi über Bande das eigene Schreiben mitzureflektieren und eigene Positionen zu überdenken.
Am Anfang Ihres Buches schreiben Sie, in eigenen Gedichten zu lesen ähnelt ein wenig dem Stöbern in einem Archiv. Das heißt, Sie finden auch Dinge, die Sie vielleicht vergessen hatten oder gar nicht wussten, dass Sie sie überhaupt haben?
Das kommt vor. Also ich habe für diesen Band mal meine ganzen Artikel, die ich geschrieben habe, das sind ja doch mehrere hundert, auch durchgeguckt, ob sich da irgendein Porträt oder eine längere Rezension eignet, um sie aufzunehmen. Aber am spannendsten waren dann eigentlich zu sehen oder zu bemerken, die Dinge, die eigentlich fehlen in diesem Archiv, die nicht vorhanden sind, die sich aber doch wie so ein Vakuum dann spürbar machen. Ich habe gemerkt, es drängt sich so eine Frage in den Vordergrund, wie bin ich eigentlich zu meiner Vorstellung vom Gedicht und vom Schreiben gekommen? Und ich habe gemerkt, das hat sehr viel mit diesem großen Erinnerungs- und Sprachreservoir zu tun, das sich so im Laufe eines Lebens ansammelt, so schichtartig übereinanderlagert, vor allen Dingen frühkindliche Erfahrungen, Prägungen fast. Und ich habe angefangen, so kleine biografische, autobiografische Splitter auch zu schreiben und habe mir zum Beispiel angesehen, in meiner Familie, die Großvaterseite, väterlicherseits, das war eine sehr patriarchale Familie. Wie wurde da eigentlich mit Sprache umgegangen? Ein sehr autoritäres Sprachverständnis. Es gab eigentlich nie die Diskussion, sondern es gab immer so das Machtwort, gerade Kindern gegenüber, die hatten nicht viel zu sagen. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, meine eigene Vorstellung vom Gedicht ist so eine Art Gegenbewegung dazu auch, das Gedicht offen zu machen, anzusehen, wie vielschichtig sind die Wörter, demokratischer in dem Sinne und als Gegenbewegung, ne?
Es sind nun Essays aus gut 15 Jahren, die Sie zusammengestellt haben in dem Band und Sie haben diese Texte auch so arrangiert, indem Sie bestimmte Motive und sprachliche Momente, Augenblicke immer wieder aufgreifen, verteilen, weiterspinnen. Eins dieser Motive ist titelführend, die drei Fliegen. Was hat es denn mit diesem summenden Motiv auf sich?
Ich glaube, das sind zunächst mal Kindheitsfliegen auch. Also ich kann mich erinnern, ich hatte so ein Zimmer, ein kleines Zimmer unterm Dach. Das wurde natürlich im Sommer gerade sehr, sehr heiß und dann musste man lüften. Und gerade morgens, wenn man mal das Vergnügen hatte, ausschlafen zu wollen, kamen dann Fliegen ins Zimmer, die einen mit ihrem Geräusch, mit der Berührung auf der Haut geweckt haben. Meine Mutter hatte ein Fensterbrett, auf dem hat sie Unmengen von Blumen postiert und dahinter sammelten sich dann auch tote Fliegen oft an. Aber die Fliege ist natürlich auch für sich ein wahnsinnig spannendes, interessantes, schillerndes in dem Sinne Insekt, weil sie so was Lästiges eigentlich hat, man sie kaum bemerkt. Aber wenn sie dann da ist, eben umso mehr. Und wenn man sie genau ansieht, sieht man, dass zum Beispiel die Facettenaugen, die Flügel unheimlich genau gebaut sind. Das ist ein kleines Wunder eigentlich sind. Eigentlich ist das so ein kleines Insekt fliegen kann. Sehr viele Widersprüche, die sich da vereinen. Von daher ähneln die Fliegen vielleicht sogar Gedichten. Und es gibt überraschend viele Textfliegen, habe ich dann irgendwann gemerkt. Bei Rilke, bei Ernst Jandl, Robert Musil hat einen schönen Text, der heißt Das Fliegenpapier. Da beschreibt er, wie eine Fliege, die auf diesem Papier kleben bleibt, in ihren Bewegungen immer langsamer, immer zäher wird. Und er macht daran so richtig so eine Gesellschaftsanalyse und Kritik fest und zeigt diese Verfestigungen, die Gewohnheiten, das Starrerwerden. Das ist sehr faszinierend, das zu sehen.
Ganz stark brummt die Fliege in einem Kapitel, in dem Sie über Erich Fried schreiben. Was haben die Fliegen denn dort in seinem Werk und bei Ihnen ausgelöst?
Ich hatte gewissermaßen die Aufgabe, über Erich Fried zu schreiben und habe gemerkt, mit seinen Gedichten kann ich nach wie vor nicht so viel anfangen. Habe dann aber gemerkt, es gibt großartige Prosatexte, zum Beispiel ein kleines Romankonvolut, da gibt es eine Erzählung, die heißt Die letzte Fliege. Und da geht es um einen Jungen, dem ist schrecklich langweilig. Und um die Langeweile zu überbrücken, fängt er dann an, Fliegen zu fangen. Er entwickelt ganz eigene Techniken, mit dem Lineal, die in einem bestimmten Winkel wegzuschnippen, und bahrt diese Fliegen dann auf einer Tischtennisplatte auf. Und gleichzeitig gibt es in diesem Romanfragment in so einer Fußnote den Begriff mikroskopische Mikrobeobachtungen und auch, dass die aufgereiht werden. Und irgendwie dachte ich dann, Mensch, vielleicht spricht Fried hier gar nicht nur über die Fliegen, sondern auch über das Schreiben. Und ich habe dann gemerkt, dass das auch etwas ist, was meinem Schreiben ähnlich ist. Das genaue Beobachten, Studieren, vielleicht sind die Fliegen so eine Art von Bild für die Wörter, die man sich ja auch genau ansieht. Und andersherum die lebendige Sprache, die lebendigen Fliegen, die entziehen sich ja auch dauernd, wie es die Sprache eben tut. Und so hat sich nach und nach dieser Text über das Überfliegen in einen Text über das Schreiben verwandelt.
An anderer Stelle, da zitieren Sie Verse von Inger Christensen, der dänischen Lyrik-Großmeisterin. Die Aprikosenbäume gibt es, die Aprikosenbäume gibt es. Das hat sie besonders ins Staunen gebracht, diese Doppelung. Warum?
Na, ihr Gedicht heißt Alphabet, und wenn man das anfängt zu lesen, so ging es mir, denkt man zunächst mal, das ist ja nur eine Ansammlung von Wörtern. Da gibt es die Aprikosenbäume, es gibt Cerebellum, Brom, die Zikaden, die Eiszeiten. Das wird so mit so einer Reihungstechnik hintereinander gesetzt. Sie arbeitet mit einer bestimmten mathematischen Formel der Fibonacci-Reihe und variiert das eben sehr schön über diese gibt es Formeln. Und gleichzeitig merkt man, diese große Sprachetüde sorgt dafür, dass eine ganze Welt vor einem aufploppt. Das ist wirklich so ein Weltschöpfungsmodell. Und zugleich zeigt Christensen, sie ordnet die einzelnen Kapitel nach den Buchstaben des Alphabets an, dass zum Beispiel mit A nicht nur die Aprikosenbäume, sondern auch die Atombombe beginnt und faltet daran auf, dass der Mensch in der Lage ist, sich selber zu vernichten und zu zerstören. Und für mich das Spannendste war eigentlich, dass sie zeigt, dass diese, nennen wir es mal, zweckrationale Art des Denkens, die unter anderem für den Bau der Atombombe verantwortlich ist, auch im Gedicht vorhanden ist. Dass das Gedicht nicht das Reich des Schönen ist, das irgendwie außen vor steht, sondern dass dieses andere zweckrationale Denken das Gedichtdenken infiltriert. Und das Schöne ist, wenn man eben dann sie lagert das in die Struktur ein, wenn man diese Wiederholungen und Variationen liest, wird man sehr meditativ in so einen musikalischen Klangraum versenkt und merkt aber gleichzeitig, es wird angedeutet, dieser Horror der Bürokratie und der Verfestigung und der Stereotypen. Das ist wirklich spannend, das zu lesen.
Inwiefern sind andere Dichter und Dichterinnen mit ihrer Dichtung für Sie wichtig?
Ich glaube, die sind Impulsgeber immer. Ich lese sehr viel, empfange aus diesen Gedichten Anregungen, rhythmische Momente, an denen ich hängen bleibe, die notiere ich mir dann. Und dann kann sowas oft der Impuls für ein Gedicht sein. Sie sind aber auch so etwas wie eine Art Ersatzhandlung manchmal. Wir haben gerade eine kleine Tochter bekommen, da kommt man wenig zum Schlafen und vor allen Dingen auch wenig zum Schreiben. Und es ist sehr schön, dann Gedichte zu lesen, weil dieses Lesen von Gedichten gewissermaßen den Gedichtmotor warm hält oder das Gedichtsensorium gleichzeitig immer beweglich hält.
Kennen Sie da aber auch so als Gedichtleser diese biografischen Konjunkturen, nenne ich sie mal? Also als junger Mensch habe ich die Gedichte von Erich Fried und Hermann Hesse geliebt, ja, verehrt. Heute halte ich das meiste, ehrlich gesagt, für Kitsch. Ist natürlich fies angesichts der Lebensleistung dieser Autoren. Ist man da als Kollege milder oder gerechter?
Also ich würde sagen, im Urteil nein. Ich kenne natürlich jetzt auch nur meine Perspektive. Wenn ich etwas für kitschig halte, dann würde ich das auch so sagen, sowohl als Kritiker als auch als Schreibender. Aber ich glaube, man kommt der schreibenden Perspektive natürlich näher und kann nachempfinden manche Entwicklungen, Veränderungen, Entscheidungen vielleicht und so zumindest den Kitschfaktor manchmal etwas besser verstehen.
Um nochmal auf das kritische Potenzial zurückzukommen, Herr Bleutke, Sie sind Jahrgang 1972, in Ihrer Generation fällt es schon auf, dass es eine ganze Reihe von Poeten und Poetinnen gibt, die auch ja tolle Poetologen sind. Ja, Ulrike Dresner und Nora Gomringer sind mir da gleich eingefallen oder Norbert Hummelt und Marcel Bayer. Wenn ich aber richtig geschaut habe, sind Sie aber der einzige Dichter, der jemals den Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik bekommen hat, unter den vielen, vielen Preisen, die Sie bekommen haben. Der müsste doch was Besonderes sein, oder?
Na, ich glaube, alle, die Sie jetzt genannt haben, hätten den natürlich auch verdient, aber ist nun mal nicht für Poetologie, sondern für für ein literaturkritisches Gesamtwerk. Und das hatte ich damals. Und es gibt, glaube ich, sehr, sehr wenige Preise für Kritiker nur. Ich würde mal sagen, das sind irgendwie 3, 4.
Das ist der einzige und angesehenste und dollste Preis. Also nicht der einzige, aber einer der angesehensten.
Und umso mehr habe ich mich natürlich gefreut. Und es war auch eine wahnsinnig große Ehre, diesen Preis zu bekommen. Ganz klar.
Danke, Nico Bleutke, dass Sie jetzt bei uns waren. Und 3 Fliegen, der Band von Nico Bleutke über Gedichte, ist jetzt im CH Beck Verlag erschienen mit 326 Seiten für 24 Euro. Alles Gute Ihnen.
Danke.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Wo wir jetzt eine polnische Künstlerin kennenlernen, die aber in Darmstadt schon lange lebt und arbeitet. Die Comiczeichnerin Paulina Stulin. Sie ist 35 Jahre alt und in ihren Comics, da geht es stark autobiografisch um Liebeskummer, Fressattacken, Philosophie und Psychopharmaka, um den ganzen alltäglichen Wahnsinn also. Und entsprechend heißt der Band auch recht klar: Bei mir zu Hause. Arkadiusz Schluber hat Paulina Stulin in Berlin bei ihrer Buchpremiere getroffen mit Musik.
13 Jahre wohne ich nun schon hier. Meine Höhle in der Höhe. Mein Elfenbeinturm. Hier ist der sicherste Ort der Welt.
Man könnte meinen, dass Paulina Stulin sich etwas verlassen fühlte angesichts der gerade mal 10 Menschen, die zu ihrer Lesung zugelassen waren. Doch es machte ihr ganz offensichtlich viel Freude, ihr neuestes Mammutwerk endlich präsentieren zu können. Der Comic ist über 600 Seiten dick, knappe 2 Kilo schwer.
Das ist genial.
In Bei mir zu Hause geht es ums Banale und ums große Ganze. Das große Thema des Buches ist das Zuhause. Das zwangsauferlegte und das selbstgewählte Zuhause.
Das zwangsauferlegte Zuhause würde ich benennen als meinen Leib. Also das, was ich in der Gegend meines Körpers spüre, wenn ich die Augen schließe und mich nicht berühre. Das ist die Basis meiner Existenz, von der aus erlebe ich den ganzen Scheiß hier. Da möchte ich mich auch durch Leibbemeisterung immer mehr auch dazu bringen, mich in mir selbst zu Hause zu fühlen. Also das ist ja auch diese Nebenbedeutung von diesem bei mir zu Hause. Meine Wahlverwandtschaft an Zuhause ist das Reich der Kunst.
Das Reich der Kunst allerdings verlässt sie regelmäßig, um ihren Brotjob nachzugehen. Seit 9 Jahren betreut sie Jugendliche.
Ich sehe diese pädagogische Arbeit als eine sehr, sehr große Bereicherung für mich und vor allem auch für meine Arbeit, denn sie ist ein extremer Kontrast zum einsamen Comiczeichnen. Mein Alltag sieht so aus, dass ich morgens aufstehe, 2 Stunden an meinen Projekten werkele, dann von 12 bis 16 Uhr in einem Tohuwabohu aus Gesichtern und Stimmen und Gesprächen und Interaktionen untertauche und dann nach Feierabend mich wieder in meinem Kokon einspinne und alleine schreibe und zeichne.
Die Kunst von Paulina Stulin schätzt ihre Verlegerin Annette Köhn. In deren Jaja Verlag alle 3 bis jetzt veröffentlichten Bücher von Paulina erschienen sind, sehr.
Da kulminiert alles Mögliche so toll zusammen. Die ganze Welt, das Große und das Kleine. Der Comic ist so wahnsinnig persönlich und intim. Was sie ganz gekonnt macht, ist, auf die Linien zu verzichten. Sie arbeitet halt komplett mit Flächen. Es ist so eine komische Mischung aus fotorealistisch und dann wieder irgendwie gar nicht. Also Impressionismus so. Und was ich total krass finde, dass sie nichts von Fotos abgezeichnet hat.
Dieser Zeichenstil ist geprägt durch die sogenannte New Barbizon School, eine Gruppe von Malerinnen und Malern aus Tel Aviv und St. Petersburg, die den Impressionismus auf neue zeitgenössische Weise wiederbeleben und damit die üblichen Sehgewohnheiten verändern wollen.
Wenn sie beispielsweise Motive wie Hightech-Baustellen oder in Laptop-Licht getauchte Gesichter oder Leute, die in Handys vertieft sind, in einer Malweise darstellen, die man üblicherweise von Seerosen und Ballerinas und dergleichen gewohnt ist. Also das Alte mit neuen Motiven wiederbelebt wird, aber eben nicht auf diese strikt naturalistische Weise, sondern auf diese impressionistische Weise. Also die Eindrücke, die Lebensgefühle, die subjektive Empfindung, die in den Motiven mitgeschwungen hat.
Paulina erzählt in ihrem Comic Bei mir zu Hause vor allem aus ihrem eigenen Leben. Dazu nutzt sie ihre Tagebücher.
Das Tagebuchschreiben ist so mein Grundlagenforschungslabor. Das ist die Art und Weise, wie ich dieses Chaos hinter meinen Augen vor meine Augen bringe. so dass ich mich mit ihm auseinandersetzen kann.
Paulina zeichnete Comics bereits in ihrer Kindheit. Sie spielte leidenschaftlich gerne Alltagsgeschichten mit Barbiepuppen nach, bis eines Tages ihre damalige beste Freundin es Kram für kleine Kinder nannte und damit ihrem Zeichnen und Spielen ein abruptes Ende bereitete.
Dann wurde das mehr oder weniger so im Jahre 2000 reaktiviert, als ich mit Scott McClouds Comics richtig lesen in Kontakt gekommen bin und meine lebenslange Leidenschaft für Zeichnen endlich einen Zweck gefunden hat. Mit Comics wusste ich endlich, wofür ich zeichne. Eben um dieses Bedürfnis, Gott zu spielen, um eigene Geschichten zu erfinden, um Welten zu schaffen, in denen ich alles komplett autonom bestimmen kann.
Durch den Perspektivenwechsel und den Blick von außen wolle sie mit ihren Büchern auch ihr eigenes Chaos ordnen. Derzeit arbeitet sie an ihrem ersten rein literarischen Werk.
Irgendwo sehe ich die reine Literatur, also ohne Bilder, schon irgendwie als so eine herausstechende Weise von Kunst. Sie ist so entkleidet der ästhetischen Hilfsmittel und hat deswegen so etwas Rohes. Ich glaube, das möchte ich dann doch in diesem Buch auch mal in seiner Nacktheit ausreizen.
Paulina Stulin, die Comic-Künstlerin. Ihr Buch Bei mir zu Hause ist jetzt im Jaja Verlag veröffentlicht, hat starke 600 Seiten, kostet 35 Euro.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Und da hören wir jetzt von einer Frau und Schriftstellerin, über die Literaturnobelpreisträgerin Toni Morrison einmal gesagt hat, sie hatte 19 Talente, gebrauchte 10 und war einfach einzigartig. Gemeint ist Maya Angelou, geboren 1928, verstorben 2014. Das Werk der Afroamerikanerin umfasst über 30 Bücher, dennoch ist sie bei uns so gut wie unbekannt. Und jetzt bringt der Surkamp Verlag ein Buch, ein neues Buch. Dieses Buch von Maya Angelou heraus, in Übersetzung heißt es, Was für immer mir gehört. Und für uns hat Birgit Koss den Band gelesen, unsere Kritikerin, sie ist im Studio. Frau Koss, warum kennen wir diese Frau nicht, diese Maya Angelou?
Das ist wirklich unglaublich. Immerhin hat sie bei der Amtsanführung von Bill Clinton eins ihrer Gedichte vorgetragen. Das muss man ja weltweit gesehen haben. Sie war nicht nur Schriftstellerin, sie war auch Tänzerin. Sie war die erste schwarze Straßenbahnfahrerin in San Francisco. Sie war Bürgerrechtlerin. Sie war neben Toni Morrison eng befreundet mit James Baldwin natürlich, mit Martin Luther King, mit Malcolm X, mit Billie Holiday. Die Reihe kann man, glaube ich, noch ewig fortsetzen.
Und was ist das nun für ein Buch, was für immer mir gehört?
Zu ihren 30 Büchern gehören 7, in denen sie autofiktional ihr Leben beschreibt. Über einen sehr großen Zeitraum hat sie diese Bücher geschrieben, das letzte ein Jahr vor ihrem Tod. Das erste bereits 1969, das hatte weltweit Erfolg unter dem Titel »Ich weiß, dass der gefangene Vogel singt«, ist dann auch 1980 übersetzt worden ins Deutsche. Aber dann war es irgendwie wieder ruhig. Nun wird also in der zweite Band übersetzt, übrigens sollen die anderen folgen, und da geht es jetzt um ihre Zeit als Jugendliche. Also wir steigen ein 1945, da ist sie 17 Jahre alt, nicht eheliche Mutter und hat das Gefühl, mit einem Kind ist sie erwachsen. Sie will ihre Schulbildung abbrechen, sie will selber für das Kind sorgen. Dass ihre Familienverhältnisse ziemlich desaströs sind, weiß man aus dem ersten Band. Muss man aber nicht wissen, man kann es auch so lesen. Sie wird kreolische Köchin, obwohl sie Kochen nie gelernt hat, aber sie hat ein irres Selbstbewusstsein und überzeugt offensichtlich alle, verliebt sich dann und das geht aber leider unglücklich aus. Dann geht sie nach San Diego, arbeitet dort in einem Nachtclub, wo sie 2 lesbische Frauen kennenlernt. Mit denen eröffnet sie dann ein Bordell. Als das aufzufliegen droht, geht sie in den Süden zurück zu ihrer strenggläubigen Großmutter in eine absolut segregierte Gesellschaft, wo sie merkt, das ist ihr zu eng, da kommt sie nicht mehr klar. Also zurück nach San Francisco zu ihrer Mutter, versucht dort wieder Fuß zu fassen und lernt dann unter anderem auch viele Drogendealer und Spieler kennen.
Was für ein Bild ihres Lebens und ihrer Zeit bekommen wir? Ich meine, das Lebensbild, das ist prall. Und ich denke jetzt gerade an die 19 Talente, die Toni ja. Morrison ergänzt hat. Aber das ist natürlich auch eine Zeit wie die 40er Jahre für ein Ja, für eine schwarze Biografie wahrscheinlich finster.
Sehr plastisch ein. 45, Ende des Zweiten Weltkrieges. Das erste Mal haben schwarze GIs gekämpft, waren gleichberechtigt im Krieg. Es gab viele Arbeitsplätze in der Rüstungsindustrie. Die schwarzen Bevölkerung hatte so das Gefühl, da tut sich was. Sie kommen raus aus ihrem Sumpf im Süden und dann bricht es alles zusammen. Wird alles nicht mehr gebraucht. Deswegen auch diese vielen Drogen- und Spielgeschichten, denke ich. Das ist die eine Seite, die sie sehr plastisch beschreibt. Das andere ist einfach ihr Leben mit den Aufs und Abs, mit der engen Beziehung zu ihrem Bruder, mit der chaotischen Mutter. Sie beschreibt das Ganze unheimlich drastisch, mit einer drastischen Sprache, aber auch mit sehr viel Humor. Deswegen lässt sich das so gut lesen. Sie berichtet von ihren Träumen, die natürlich naiv sind. Sie wartet auf den schwarzen Märchenprinzen, der sie erlöst von dem ganzen Übel, wohl wissend, dass das so nicht funktioniert. Und dann schlägt eben die Härte des Lebens auch wieder ganz brutal zu. Sie beschreibt das alles sehr, sehr deutlich. Also wir haben wirklich das Gefühl, dass wir bei ihrer Großmutter mit am Küchentisch sitzen. Und sie nimmt uns mit auf diese Reise.
Nun sind wir derzeit ja hochsensibilisiert für die vielen Formen des Rassismus. Maya Angelous Buch ist jetzt fast 50 Jahre alt. Mhm. So wie Sie erzählen, Frau Koss, hört sich das nach einer tollen Entdeckung auch an. Aber wie liest es sich auch mit heutigem Blick und unserem Bewusstsein?
Also es zeigt nochmal, wo viele Dinge ihren Ursprung haben. Aber es zeigt auch leider sehr erschreckend und wirklich verstörend, wie aktuell soziale Diskriminierung immer noch ist. Und dagegen setzt sie ihren unbändigen Freiheitswillen. Und ich meine, sie ist ja nicht alleine, die jetzt neu entdeckt wird. Denken wir an die Baldwin-Reihe bei DTV oder Ann Petrie, die auch aus den 40er Jahren, in den 40er Jahren geschrieben hat. Und ich finde, es ist eine Lust zu lesen, aber auch nochmal ein Hintergrund, der einem wirklich klar macht, was diese Schwarz-Weiß-Geschichte für eine Dimension hat.
Dankeschön, Birgit Koss, über das Buch von Maya Angelou, Was für immer mir gehört, so der deutsche Titel, in der Übersetzung von Melanie Walz im Surkamp Verlag ist der Band erschienen, hat 284 Seiten, kostet 16 Euro. Alle bibliografischen Angaben, auch die Besprechung von Birgit Koss, die finden Sie auf unserer Leserseite im Netz unter www.deutschlandfunkkultur.de.
Straßenkritik.
Ich heiße Marita Fissen-Ebert, wohne hier in der Nähe, kaufe gerne hier im Bonner Teilweg ein, weil es so nette Geschäfte hier gibt. Und das Buch, das ich gerade lese, ist Der Mann, der durch das Jahrhundert fiel von Moritz Rinke. Da geht es darum, dass ein verstorbener Künstler geehrt werden soll und sein Enkel kommt deshalb in das Haus seines Großvaters in Worpswede, um dieses Haus in Schuss zu bringen und die Statuen seines Onkels noch mal in Augenschein zu nehmen. Das Buch ist sehr lustig. Es gibt skurrile, schräge Typen. Das macht mir viel Spaß. Es gibt fesselndere Bücher, aber es ist einfach sehr lustig. Man kann tatsächlich laut lachen zwischendrin. Das ist ja auch mal was Feines in Corona-Zeiten.
In Bonn treffen wir diese Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen. Und Marita Fissen-Ehrwert hat mitgemacht und legt uns das Buch von Moritz Rinke ans Herz. Der Mann, der durch das Jahrhundert fiel. Im Kiepenheuer & Witsch Verlag gibt es das Taschenbuch mit 496 Seiten für rund 10 Euro.